Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Guten Morgen, St. Gallen. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, wieder da zu sein. Ich weiss gar nicht, über was ich mich mehr freue. Über all diejenigen, die knapp 5 Jahre, nachdem ich und meine Frau, meine Familie von St. Gallen weg ins Aargau gezügelt sind, immer noch da sind und treu da Reich Gottes bauen in dieser wunderbaren Kirche. Oder über all die Gesichter, die ich nicht kenne und die ich mich freue, um heute vielleicht ein oder andere kennenzulernen. Mega schön bist du heute Morgen da. In den Summer Celebrations hat man immer das riesige Vorrecht, dass man einfach nicht das Thema vorgehen haben, sondern einfach von dem reden, was man auf dem Herz hat. Und ich freue mich mega, dass ich das heute mit euch teilen darf. Ein bisschen mein Herz, meine Vision, das, was mich umtreibt und bewegt. Als ich vor knapp 5 Jahren die schwierige Entscheidung getroffen habe, mit meiner Familie ins Aargau zu zügeln, das kannst du ja nicht immer noch gewinnen im Leben. Und es gibt einige Leute, auch Leute, die hier im Raum sind, die mich immer noch hochnehmen, dass ich jetzt eine Aargauer-Nummer im Auto habe. Weil eigentlich ist es ja nur ein Buchstabe, ein SGAG, aber macht halt gleich noch einen kleinen Unterschied. Da habe ich einen klaren Auftrag bekommen. Und ich durfte einsteigen in eine Arbeit von der Stiftung Wendepunkt. Das ist eine der grössten Sozialunternehmungen in der Schweiz auf christlicher Basis. Und habe dort den Ausbildungsbereich übernehmen, das heisst Fachschule für Sozialmanagement. Und wir bilden in dieser Schule Leute aus, die sagen, ich will die Liebe von Jesus in dieser Gesellschaft sichtbar machen. Und wir haben gemerkt, in den letzten Jahren, das ist halt häufig so, wenn du in so einen Abend reinkommst, es wird immer grösser, ich habe mal noch Grafik mitgebracht, was wir alles machen. Wir bilden nicht nur aus, sondern wir beraten auch und entwickeln. Und wir sind dran, im Moment Modelle zu entwickeln, wo wir unternehmerisch wollen, soziale, gesellschaftliche Probleme lösen. Ich werde nachher auch das ein oder andere kleinere Beispiel dazu euch erzählen. Und es ist ein riesen Vorrecht und es gibt nicht viele andere Gründe, warum ich hier hätte können vorstellen, zum ICF St. Gallen und die wunderschöne Ostschweiz zu verlassen. Wie das auch so ist, gell? So Kind, da kommen irgendwie auch immer mehr dazu und Familie wird immer grösser. Ich habe eigentlich noch das Bild mitgebracht von meiner wunderschönen Frau Manuela und von meinen 3 Kindern. Manuela ist, glaube ich, weiß nicht, ob sie noch im Raum ist oder ob sie schon raus ist mit den Kleinen. Also wenn ihr merkt, hey, da sind auf einmal Kinder rum, die habe ich noch nie gesehen, die sind unglaublich laut, lebendig und kreativ, das könnten meine sein. Ihr seht sie da, das ist Samira, ist jetzt 5,5, Livia ist 3,5 und Timea ist 16 Monate. Und die Manuela seht ihr auf dem anderen Bild. Und dann noch eine letzte Vorbemerkung, bevor wir einsteigen ins Thema, ist die, ich bin kein Theologe. Ich bin leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus, aber ich bin so ein Hobby-Theologe, der einfach immer wieder in der Bibel versucht, Sachen auf den Grund zu gehen. Aber das heisst, ihr müsst heute extrem kritisch sein und wenn ihr bei manchen Sachen nicht übereinstimmt, dann redet doch mit dem Christian oder mit dem Reto, wenn er zurück ist von Kambodscha und fragt nochmal nach. Du, der Philipp hat da so komisches Zeug erzählt. Verhebt das, stimmt das, ist das biblisch? Gut, mein Thema heute ist Nachfolger sind Hoffnungsträger. Wir haben das vorhin gesungen. Wir schreiben deine Geschichte, wir machen dein Licht, soll in der Gesellschaft, in dem Land leuchten. Und ich werde euch heute ein bisschen über die Straße helfen und ein paar Ideen geben, wie können wir das ganz praktisch leben. Und ich hatte das Schlüsselerlebnis vor etwa 4 Wochen. Bin ich an einer Fachtagung gewesen. Fachtagung heisst immer, dass ich besonders bildete und intelligente Leute über ganz spannende Themen Gedanken machen. Und manchmal versteht man etwas und manchmal nicht. Und ich bin dort an zu einer Fachtagung zum Thema Hoffnung in Unsicherheiten. Und ich denke, yes, Hoffnung, das ist das, was wir brauchen. Und dann ist ein Theologe, hochdekoriert, Doktor sowieso, auf die Bühne gekommen und hat 9 theologische Anstöße zur Aneignung und Überwindung menschlicher Angst doziert. Und ich habe gefunden, allein zu den Titel dir auszudenken, muss schon recht clever sein. Und er hat ein 6-seitiges Skript dazu ausgeteilt und das ist hochinteressant gewesen. Und er hat angefangen zu reden, er hat nicht so viel von dem erzählt, was in seinem Skript gestanden ist. Und auf seine Folie ist auch noch mal etwas anderes gestanden. Und ich bin dort gesessen, auf meinem Stuhl, und ich habe gedacht, okay, und jetzt müsste ich dann irgendwann einmal von der Angst zur Hoffnung, weil das Thema ist Hoffnung in Unsicherheiten. Und er ist zur 6., 7., 8. theologischen Anstoß gekommen. Den 9. hat er nicht mehr geschafft, aus Zeitgründen. Und der hat geredet von Angstaneignung und von Angstfähigkeit und von Angst als Grundschwingung und Grundstimmung vom Leben. Und er denkt, ja, okay, ist alles gut, aber Hoffnung. Hallo? Und am Anfang habe ich mich gewundert und am Schluss bin ich richtig hässig gewesen. Kennt ihr das? So ein heiliger Zorn. Und ich habe gefunden, hey, das Buch heisst Evangelium, frohe Botschaft. Und in dem Buch steht 366 Mal. Sowas wie, fürchte dich nicht, hab keine Angst und so weiter. 366 Mal. Das ist für jeden Tag im Jahr einmal inklusive Schaltjahr. Sogar an das hat Gott gedacht. Fantastisch, oder? Come on. Und nicht falsch verstehen. Ich glaube, es gibt gute Gründe zum Angst haben. Bei meiner jüngsten Tochter würde ich mir manchmal wünschen, dass sie das Gefühl von Angst auch kennenlernen würde. Wenn sie aufs 1,80 Meter hohe Hochbett von unserer Großen raufklettert und dann nachher im freien Fall wieder oben runterkommt. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist eigentlich ein wichtiger Instinkt und eine wichtige Grundeigenschaft vom Mensch. Und wir dürfen Angst haben. Es geht mir gar nicht um das. Manchmal denke ich mir auch, wenn ich in die Welt hineinschaue, dann wird es mir im wahrsten Sinne des Wortes Angst und Bange. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so die Bilder seht vom Terror. Wir müssen unsere Weihnachtsmärkte schützen mit Soldaten, dass nicht irgendwelche Irre mit LKWs reinfahren. Wir haben spannende politische Persönlichkeiten auf der Welt. Wir haben Klimawandel, wo Leute, vor allem der auf dieser Folie, findet, das ist alles gar nicht so. Und gleichzeitig haben wir im Moment in Afrika eine von den grössten Hungerskatastrophen aller Zeiten. Vielleicht habt ihr die Bilder noch von den riesen Flüchtlingsströmen aus dem Jahr 2015 noch im Kopf. All das kann und darf einem Angst machen. Das ist gar keine Frage. Und wer will wissen, wie er mit seiner Angst umgeht, der darf das Skript haben. 9 theologische Anstöße zur Aneignung und Überwindung menschlicher Angst. Und die anderen, die dürfen sich jetzt mit mir auf den Weg machen von der Hoffnung. Weil das ist das, was es bei mir ausgelöst hat. Ich bin heimgefahren auf meinem Töffli von dieser Veranstaltung und ich habe Gott gefragt, hey, was machen wir da damit? Was sagst denn du zur Hoffnung? Und ich habe erst einmal im Bible-Server eingegeben, wie oft gibt es denn Angst in der Bibel? Das sind 98 Mal. Und wie viele Mal kommt Hoffnung in der Bibel vor? 122 Mal. Yes! Das hat mich schon mal ein bisschen beruhigt. Und dann habe ich nachher geforscht, was sagt denn die Bibel zum Thema Hoffnung? Und ein paar Sachen, ein paar Erkenntnisse will ich mit euch teilen. Und an erster Stelle, wo mich dort extrem berührt und bewegt, ist der Psalm 65. Wenn man richtig down bist oder auch mal richtig chillig drauf bist, liest den Psalm 65, ein wunderbarer Psalm. Ich bringe dir einen Vers daraus raus, der mich recht berührt hat. Gott, unser Retter, du erhörst treu unsere Gebete und antwortest uns mit wunderbaren Taten. Du bist die Hoffnung aller Menschen auf Erden und auf den Meeren. Amen. Spannend war für mich, 3 Tage nach dieser Tagung haben wir im Wendepunkt in dieser Sozialunternehmung sind alle Mitarbeiter zusammengekommen zu einem Lobpreis- und Zeugnisabend mit einem anschließenden 24-Stunden-Gebet. Und in dem ersten Teil haben wir einfach Teil zur Geschichte, die wir mit Menschen erlebt haben. Und wir kommen als Belegschaft jeden Morgen vor der Arbeitszeit, unbezahlte Arbeitszeit, zum Gebet zusammen. Weil wir sagen, das Werk, das wir haben, das können wir nur auf dem Gebet aufbauen. Das funktioniert anders nicht. Und wir erleben das Tag für Tag, Woche für Woche. Vielleicht kannst du den Vers noch mal kurz einblenden. Gott, unser Retter, du erhörst treu unsere Gebete und antwortest uns mit wunderbaren Taten. Unser Gründer schreibt gerade zum 25-Jahr-Jubiläum, seine Biografie und Geschichte von der Stiftung Wendepunkt auf. Und Geschichte von unserer Institution, das ist Geschichte von Gebetserhörungen und von Wunder, die Gott tut an Menschen. Und das ist meine tiefste Überzeugung und ich finde es toll, dass es im Alten Testament schon steht, dass Gott die Hoffnung ist für alle Menschen auf Erde und auf den Meeren. das auf die Mehrheit mich erst ein bisschen irritiert. Und dann bin ich darauf gekommen, wenn man heute die Bilder sieht von Leuten, die im Mittelmeer unterwegs sind, in irgendwelchen Nussschalen, dann ist das vielleicht für die ganz besonders wichtig im Moment. Was heisst das jetzt für uns? Ich glaube, das Erste, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, ist, dass Gott die Welt liebt. Und wir sind gesendet in die Welt, wo Gott liebt. In Johannes 3, Vers 16, für mich einer von den zentralsten, wichtigsten Bibelstellen und auch eine, die ganz viel zitiert wird, heißt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat nicht das ICF St. Gallen geliebt, ja, das auch. Und alle Christen und alle, die sich Nachfolger von Jesus nennen, sondern die Welt und jeden einzelnen Menschen da draußen in St. Gallen, der heute nicht da innen ist. Und weil Gott Menschen und jeden einzelnen von uns so fest liebt, hat er seinen Sohn hingegeben. Das ist, die Bibel ist die Geschichte von der grössten Rettungsaktion von der Menschheitsgeschichte. Ich bin gestern an einem Hochzeit von einem Pärchen, die sind eben seit einem halben Jahr bei uns in der Small Group und sie haben sich noch nicht so ganz definitiv für Jesus entschieden. Aber sie haben sich als Grundlage für ihre Traupredigt den Liebesbrief vom Vater gewünscht. Und ich weiß nicht, wer das kennt, die Geschichte, wo all die Aussagen, die Gott zu uns, über uns macht als Vater, über seine Kinder, kommen dort zusammen. Und der Mann von dem Bärle, das ist so ein Typ, der hört Lost Heavy Metal, Tune Töffs, ein irrenhärterer Typ. Der ist da gesessen und dann sind Tränen runtergelaufen, weil er sich in dem Moment wieder bewusst gemacht hat, was die Liebe von Gott für ihn bedeutet. Wenn du heute rein bist und die Liebe von Gott noch nie erfahren hast, dann mach dir Mut, gang bitte auf irgendjemanden zu, vom Leitungsteam, von den Leuten auf der Bühne, auf mich, und frag nachher und triff die Entscheidung, nimm die Liebe an, weil ich gebe, das kann ich dir schriftlich geben, es wird dein Leben verändern. Aber mir ist wichtig, dass alle anderen, die da drin sitzen und sagen, ich bin mit Jesus unterwegs, dass wir uns immer wieder klar machen, dass Gott die Menschen liebt, auch den mühsamen Nachbar, den ich nicht ausstehen kann. Und den Vollidiot, der mit mir das Büro teilt und wo, ja, genau die Menschen liebt Gott. Und auch die Coolen, die da in dem Raum sitzen und mit denen man gern Zeit verbringt. Und er liebt die Menschen, die in letzter Zeit in unser Land gekommen sind. Ein Erlebnis, das mich mega berührt hat und prägt hat, ist vor ein paar Monaten passiert. Ich bin heimgekommen vom Arbeiten, gell, Kopf voll, habe mich gefreut, jetzt mit meiner Familie können zu Nacht essen. Ich mache die Türen auf und da sitzen zwei dunkelhäutige Leute an unserem Küchentisch. Meine Frau ist jemand, der unglaublich gut auf Menschen zugeht und sie einladet. Und genau. Wir haben uns dann vorgestellt, hat sich herausgestellt, es sind zwei, es ist ein Ehepaar aus Eritrea, sie sind 4 Jahre in der Schweiz, er seit 2 Jahren. Und sie haben eine Wohnung gesucht, weil sie keine Arbeit gefunden haben in Rheinach, wo wir daheim sind, und haben in Brugg eine Wohnung gesucht. Und sie haben dann ein Wohnungsbewerbungsformular müssen ausfüllen. Und ich weiß nicht, das ist als Schweizer schon schwierig genug oder als Muttersprachler. Und wenn du Tigrinya als Muttersprache redest, dann kommst du echt Vögel über. Wir haben ihnen geholfen, das Ding auszufüllen. Und wo sie gegangen sind, habe ich sie gefragt, hey, wie viele Schweizer kennt ihr neben uns? 2 bzw. 4 Jahre in der Schweiz. Sie haben sich kurz angeschaut, sie haben mich angeschaut und haben gesagt, niemand. Und mich hat es mega traurig gemacht. Hey, wie wollen wir die Leute integrieren? Wie wollen wir der Not von diesen Menschen begegnen, wenn wir sie nicht kennen? Und es ist so einfach zu sagen, die sind alle faul und wollen nicht arbeiten und so weiter. Und auf einmal kommt das ein Gesicht über. Und auf einmal merkst du, hey, das sind Menschen mit Nöten. Die haben zum Teil unglaublich krasse Geschichten erlebt auf ihrer Flucht. Und was machen wir? Wir ignorieren sie einfach. Also es ist immer geil, es braucht immer zwei Seiten. Aber die Geschichte ist weitergegangen. Die haben uns eingeladen, einen Monat später, zum ersten Geburtstag von ihrer Tochter. Bist du schon mal auf dem ersten Geburtstag von einem eritreischen Kind gewesen? Ich auch nicht. Denen ist auf die 2 eingeladen. Wir haben gedacht, ja klar, dann haben wir vorher zum Mittagessen, gehen wir da ein bisschen irgendwie käffeln. Wir haben gesagt, ja, bleib eine halbe Stunde, Stunde. Denen ist eingeladen in ihre 2,5-Zimmer-Wohnung. Wir sind pünktlich gekommen, wie der Schweizer halt so macht. Sie sind noch ein bisschen am Vorbereiten gewesen, parat machen. Hey, denen ein Menü vorbereitet, das kannst du dir nicht vorstellen. Zweieinhalb Zimmerwohnung voll mit etwa 25 Personen, ein Haufen Kind, alles Tohuwabohu, drunter und drüber. Irgendwann haben unsere Kinder dann auch angefangen, sich wohlfühlen. Und wir sind 3 Stunden dort geblieben und wir sind gegangen mit einem vollen Bauch und mit einem vollen Herz, weil die uns so selbstverständlich aufgenommen haben in ihre Gemeinschaft. Hey, und mich hat das mega berührt und mega dankbar gemacht auf der einen Seite, aber mich hat es auch ein bisschen beschämt, weil ich denke, hey, wie offen ist mein Haus und wen lade ich so in unser Haus ein? Genau. Ich gehe einen Schritt weiter. Eben, wir sind gesendet in die Welt, wo Gott liebt. Das Zweite, was wir uns bewusst machen müssen, ist, Jesus ist lebendige Hoffnung. Auf meiner Recherche zum Thema Hoffnung bin ich auf den 1. Petrus 1, Vers 3 gekommen. Da heißt: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Jesus ist lebendige Hoffnung. Hoffnung ist eine Person. Und weißt du, was mich manchmal auch ein bisschen beschämt ist? Wir als Christen, wir haben doch das Grundproblem, die Grundfrage von unserem Leben, haben wir gelöst. Wir wissen, wer uns unsere Schuld vergibt. Wir wissen, wer unsere Beziehung zum Vater wiederhergestellt hat. Und wir wissen, wo wir die Ewigkeit und wie wir die Ewigkeit werden verbringen. Allein das müsste doch eigentlich dazu führen, dass wir da auf der Bühne rumtanzen und jeden Morgen aufstehen und Halleluja singen und sagen, hey, so krass. So ein Geschenk. Und ich habe es erkennen und annehmen. Und dann kommt noch dazu, dass wir das Dach über dem Kopf, genug zum Essen, Kleidung haben, gratis Schulsystem, wo alles kostenlos ist und unsere Kinder super ausgebildet werden und so weiter. Ja, und dann stellen wir fest, oh, heute ist das Wetter nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, ich bin manchmal auch so, aber denkt mal in einer ruhigen Minute in dieser Sommerzeit mal 2 Sekunden über das nachher. Ich will mir wünschen, dass wir Christen die sind, die vor Freude jubeln und springen, weil wir erkannt haben, dass Jesus lebendige Hoffnung ist. Und dass die lebendige Hoffnung in mir lebt und das ist Grund zur Freude. Und das darf man merken, auch in der Schweiz. Das darf man spüren. Ja, come on. Ich weiß, im ICF St. Gallen spürt man das sehr. Nein, das ist super. Ich bin weitergegangen auf meiner Recherche zum Thema Hoffnung und ich bin auf Matthäus 12, Vers 21 gestoßen. Und auf seinem Namen und gemeindlichen Namen von Jesus Christus wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Jesus ist nicht nur deine ganz persönliche Hoffnung für dich und für deine Zukunft und dein Leben, sondern für die ganze Welt. Und wenn wir vorhin die Bilder gesehen haben und all die Sachen, wo du und ich heute Angst haben und wo uns Sorgen machen, dann dürfen wir uns das bewusst machen, dass auf dem Namen von Jesus Christus die Hoffnung von der ganzen Welt ruht. Und dass wir trotzdem, es geht nicht darum, dass sie ignorieren, aber dass wir trotzdem eine lebendige Hoffnung haben, wo wir genau wissen, wo es herren und wo es durchgeht. Und unser Job ist es, die Hoffnung in die ganze Welt zu tragen, wo Jesus liebt. Mehr als wir uns das vorstellen können. Dass wir im Namen von Jesus betet, lebet, liebet. All die Menschen in unserem Umfeld. Und ein dritter Punkt, wo ganz entscheidend wichtig ist, dass man verstöhnt ist, dass wir als Nachfolger von Jesus, das heißt als Menschen und als Personen, wo sich entschieden haben und sagen, ich nehme die Liebe von Jesus an. Ich lasse die Beziehung zum Vater wiederherstellen. Ich lebe aus dieser Kraft und Liebe. Und ich gehe dieser Herrlichkeit entgegen, auf die wir uns alle freuen. Sei mir Hoffnungsträger. Du bist Hoffnungsträger. Du musst gar nicht viel machen, weil wenn Jesus in dir lebt und durch dich ausstrahlt, dann bist es du ganz automatisch. Aber ich wünsche mir, dass wir den Auftrag annehmen und dass wir ihn leben. Ich komme ganz viel um, in ganz viele verschiedene Gemeinden, aus ganz vielen verschiedenen Denominationen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir als Christen uns versammeln, hey, und wir haben super miteinander. Und wir beschäftigen uns jeden Tag damit, wie wir noch ein Mühe heiliger werden können. Und wie wir noch ein bisschen sündenfreier werden können. Schaut, die Themen, die sind geklärt. Du bist heilig. Jesus hat dich geheiligt. Deine Sünde ist dir vergeben. Das heisst jetzt nicht, dass du leben wie du willst. Einfach, genau. Aber das ist jetzt nicht das Thema von meiner Predigt. Aber wichtig ist mir zu sagen, hey, das ist ein Auftrag damit verbunden. Das heisst nicht, dass wir uns da wunderbar zurücklegen können. Und das ist jetzt ein bisschen doof, gell? Summer Celebration heisst auch ein bisschen so chillig unterwegs sein. Jetzt dürfen wir noch 6 Wochen chillen, aber dann Mitte August fangen wir dann an mit dem, was ich jetzt erzähle. Ich finde es extrem ermutigend, was die Bibel alles zur Hoffnung sagt. Weil im 2. Korintherbrief kommt der nächste Vers, wo mich extrem motiviert. Da dieser neue Bund, das ist der Bund zwischen Gott und uns Menschen durch Jesus Christus, uns diese Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Ich weiß nicht, ob und wie du die Bibel lesest. Ich versuche sie regelmäßig zu lesen, es klingt mir nicht immer. Aber was ich extrem herausfordernd finde, ist, dass die Bibel nicht mehr so absolut ist. Da steht nicht, können wir ein bisschen etwas wagen. Da steht nicht, können wir so manchmal, wenn es gerade so richtig und das Wetter schön ist und so, und dann können wir etwas wagen. Da steht alles. Und ich bin so naiv und in der Bibel wörtlich. Und wenn die Bibel sagt alles, dann meint die Bibel alles. Dann können wir alles wagen. Und wisst ihr, mich faszinieren so Menschen in der Bibel, die das gemacht haben. Die einfach mal alles auf eine Karte gesetzt haben. Und geschaut haben, ob das wirklich funktioniert. Ob das stimmt, was in der Bibel steht. Aber weißt du was, wenn du immer nur das machst, was du selber aus deiner Kraft aus und mit deinen Fähigkeiten kannst, dann brauchst du Gott nicht. Warum sollte Gott dann eingreifen? Du kannst es ja selber. Ein Mann, der das gemacht hat, der mehr wie einen Schritt aufs Wasser gemacht hat, ist der Nehemiah. Person aus dem Alten Testament, ich würde jetzt ein Instagram-Bild von ihm zeigen, aber das hat es leider 490 vor Christus noch nicht gegeben. Darum kann ich leider kein Bild von ihm zeigen. Ganz kurze Einordnung. Der Nehemiah war ein Israelit gewesen, zu der Zeit, wo das Volk Israel verschleppt worden ist in Gefangenschaft nach Babylon. Und die Eroberung von Jerusalem hat so ausgesehen, dass Israel als Stadt in Schutt und Asche gelegen ist und dass die Stadtmauer in Trümmern gelegen ist. Und das hat in der damaligen Zeit bedeutet, dass die Einwohner von der Stadt Jerusalem schutzlos ausgeliefert gewesen sind, dass ihnen Geborgenheit gefehlt hat und dass sie der Angriff der Feinde schutzlos ausgeliefert sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo es ganz, ganz viele Menschen genauso geht, wo ihre Stadtmauern in Trümmer liegen, wo schutzlos all diese Botschaften, all diese Einflüsse von unserer Zeit ausgesetzt sind und wo ohne einen Fixpunkt irgendwo im Leben umeinander schlingern, wo wie eine Orientierung fehlt. So ein Fixpunkt, wo man sagt, hey, schaut, da sind Grenzen. Und innerhalb von denen darfst du leben und die Grenze ist gleichzeitig ein Schutz nach außen. In dieser Zeit hat der Nehemiah gelebt. Und der hat am Hof von Babylon gelebt, hat eine ganz vertrauensvolle Aufgabe gehabt. Er war Mundschenk vom König Artaxerxes gewesen. Also wenn du mal einen Namen brauchst für dein Kind, das wäre noch einer. Und dann ist so eine Delegation von Handelsreisenden aus Jerusalem gekommen. Und der Nehemiah ist natürlich an und hat gefragt, hey, look, wie sieht es aus in der Heimat? Das ist wie so, wenn ich jetzt so nach St. Gallen komme, dann frage ich, wie geht es euch? So, oder wenn jemand von St. Gallen ins Aargau kommt, was nicht so häufig passiert, kann ich auch verstehen. Ja, dann frage ich nachher, hey, wie läuft es denn bei dir und bei euch? Und dann ist es ziemlich heftig gewesen. Dann sagt er dem, hey, die Stadtmauer ist immer noch zerstört, wir sind schutzlos ausgeliefert, all das, was ich vorhin gesagt habe. Und dann kommt für mich ein Key Verse, ganz eine Schlüsselstelle in dieser Geschichte. Dann heißt es nämlich, Nehemia setzte sich nieder und weinte. Und wie ich das erste Mal gelesen habe, hat mich das berührt, weil ich mich dann gefragt habe, wann habe ich das letzte Mal mich so von der Not von Menschen berühren lassen, dass ich darüber brüllt habe. Die Geschichte von dem ehemaligen Ehepaar war so eine. Da habe ich brüllt über die Not von diesen Menschen. Und ich weiß, es kommt so viel auf uns zu. Und manchmal ist es einfach so ein Schutzmechanismus, wie zum Sagen, ja, das ist vielleicht so und es ist schlimm und tragisch, aber es hat nichts mit mir zu tun. Und wir können auch nicht aller Not und jedem Menschen begegnen, das ist mir auch klar. Aber lass du dich noch von Not von Menschen berühren. Und ich stelle mir die Frage auch immer wieder. Der Nehemia hat sich berühren lassen. Und er ist weitergegangen. Er hat sich nicht nur berühren lassen, sondern er hat die Not geteilt und er hat etwas unternommen. Und jetzt musst du wissen, wenn du der Mundschenk vom König Artaxerxes gewesen bist, das ist nicht einfach ein besserer Koch oder so. Das ist der persönliche Assistent von Donald Trump in dieser damaligen Zeit. Jetzt kannst du darüber streiten, ob das willst du sein oder nicht. Vielleicht ähnlich herausfordernd gewesen, ich weiß es nicht. Aber das ist ein Job, den hast du jetzt nicht gekündet. Da bist du in Pension gegangen oder einen Kopf kürzer gemacht worden. Aber du hast da sicher nicht gekündet. Und der nimmt sein Herz in beide Hände und geht zu dem König, der merkt, hey, irgendetwas ist nicht so gut beim Nehemia. Und er legt sein Herz auf den Tisch und sagt, hey, schau, König, ich habe eine Botschaft bekommen von Jerusalem und da sieht es so und so aus und die Stadtmauern sind immer noch eingestürzt. Und ich würde etwas tun und dann wird er rotzfrech und sagt dann, eigentlich würde ich gerne dort hinkommen, das ist das Erste, was du nicht machst. Und dann sagt er noch, und wenn wir schon dabei sind, könntest du uns nicht noch ein paar Schreiben geben, dass man da könnte ohne Zollkontrolle durchreisen und noch gerade noch ein bisschen Baumaterial, damit man die Stadtmauern wieder aufbauen können. Und dann steht in der Bibel, und weil der Herr mit ihm war, erfüllte ihm der König seine Bitte. So gut, oder? Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kannst du alles wagen. Wenn du die Hoffnung hast, dann kannst du alles wagen, sogar das. Und meine Frage an dich ist, was ist der Bereich, wo du alles auf eine Karte setzt? Wo du sagst, hey, da gehe ich aus der wunderschönen Ostschweiz weg und gehe in den Kanton Aargau. Also, Bildsprache. Ich sage jetzt nicht, dass das besonders heldenhaft ist, aber einfach als Beispiel. Also, ich will auch nicht, dass alle bleiben da. Ihr habt da euren Auftrag und das ist gut so. Wo ist der Bereich, wo du alles auf eine Karte setzt? Für was gehst du ans Äußerste? Und das Tolle finde ich dann, der kommt an, macht sich 3 Tage ein Bild vor Ort, schaut an, hey, wie sieht Jerusalem aus? Also, der kommt nicht gerade rein und sagt, so, jetzt aufbauen. Dann schaut sich das erste Mal an. Und nach 3 Tagen und nach 3 Nächten geht er dann her und dann sagt er, und jetzt fangen wir an. Und ich will die Stadtmauer wieder aufbauen. Und dann heißt es in Nehemia 2, Vers 20 folgendes. Der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Und das ist genau das Jobsharing, das himmlische Jobsharing. Gott bereitet es vor und wir sind die, die es auf den Boden bringen, da auf dieser Erde. Darum ist es so wichtig, dass du weißt, wo Gott dran ist und was Gott vorhat. Und dann gehst du ans Werk und baust. Der Nehemia formuliert eine Vision und er sammelt Menschen hinter sich. Und das ist immer ein sicheres Zeichen auch für mich, wenn du eine Vision formulierst und alle denken, hä? Dann weiß ich nicht, es kann auch sein, dass die auch von Gott ist. Aber wenn du Vision formulierst und Leute hinter dich kannst versammeln, die sagen, genau das braucht es. Das sind genau die Situationen. Warum macht denn eigentlich niemand etwas? Ja, weil der jemand vielleicht du bist. Und der Nehemia fängt an. Im Vertrauen auf Jesus wagt er Großes. Die Stadtmauer ist 150 Jahre in Schutt und Asche gelegen. Nicht erst seit gestern. Vielleicht war er gar nicht der Erste, der das probiert hat. Aber er hat angefangen zum Bauen. Und jetzt würde ich dir ein paar Geschichten erzählen aus dem 21. Jahrhundert, wo Menschen genau das gemacht haben, die alles auf eine Karte gesetzt haben, sich von Not berühren lassen und dann ist etwas gegangen. Vorher noch ein Zitat von der Maria Brean aus dem Buch «Komm in deine Bestimmung». Ganz fantastisches Buch mit einer ganz fantastische Story hinten dran. Ein Zitat. Wenn wir Jesus Christus mit einbeziehen, haben wir für alles, was er ist, alles, haben wir für alles, was er sagt, alles, was er ist. Und das ist alles, was wir brauchen. Alles, was er sagt, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, zum Beispiel. Tönt gut, macht meine Liebe sichtbar. Haben wir alles, was er ist. Vor dem großen Missionsbefehl steht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir denn manchmal so, als ist dieser Gott irgendein Hanswurst. Nein, Jesus ist der, wo alle Macht hat, im Himmel und auf deren Erde und in der Welt und sogar in der Ostschweiz, ja, in St. Gallen. Und das gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das müssen wir uns mal wieder bewusst machen. Und eine Frau, die das gemacht hat, die hat bei uns die Schule besucht, Ursi Costa, aus dem wunderschönen Engadin. Die hat eine Abklärung gemacht, gell? Ich habe vorhin gesagt, dann haben wir so 3 Tage geschaut und mal geschaut, was passiert. Die hat eine Bedarfsabklärung gemacht bei der politischen Gemeinde und hat gesagt, es gibt keine soziale Probleme im Oberengadin. Gut, es gibt so ein paar Regionen in der Schweiz, da gibt es keine soziale Probleme. Jetzt hat sie das Glück gehabt, sie hat bei der Vormundschaftsbehörde geschafft und hat gewusst, ja, so 2, 3 Problemchen, nein, Problem gibt es heute nicht mehr, Herausforderungen, die gibt es, okay. Sie hat nämlich gemerkt, es gibt ganz viele Leute, die nach einer stationären Behandlung im Sucht- und im psychischen Bereich keine Anschlusslösung finden. Und sie hat begleitet 2 Angebote aufgebaut, hat das Ferienhaus umgebaut. Nach 6 Monaten ist das Haus voll gewesen. 7 Plätze, 7 Leute. Es gibt keine sozialen Probleme im Engadin. Sie ist weitergegangen und es ist irgendwann ein Marco, eine von denen viele tragische Geschichten. Job verloren, anfangen Alkohol konsumieren, abhängig geworden, Suchtproblematik, häusliche Gewalt, Frau lässt sich scheiden und er kommt in eine Abwärtsspirale rein, wo er nicht mehr rauskommt. Einen Entzug gemacht und dann in die Institution gekommen. Die Institution hat dann die Möglichkeit bekommen, zu einem Buddy zu mieten. Die wunderschöne Buddy in Bergün. Ist wunderschön, aber auch saukalt. Und da ist die Buddy-Saison ist eben 3 Monate, wenn es hochkommt. Die haben keine Ahnung, wie man einen Buddy betreibt. Aber der Mann, der war Badmeister. Und dann gewusst, für den Mann kann das entscheidend sein. Der hat 3 Monate lang keinen Tropfen Alkohol konsumiert, aber es war so ein super verregneter Sommer, wie wir den Sommer hoffentlich nicht haben. Und sie haben 10'000 Miese gemacht in einem Jahr im Betrieb von dieser Buddy. Es ist der nächste Sommer gekommen, in der Zwischenzeit ist der Mann rückfällig geworden, wieder Alkohol konsumiert und sie haben gesagt, ein zweites Mal probieren wir es noch. Sie haben wieder die Buddy gemietet, sie haben sie betrieben, es war ein Jahrhundertsommer, sie haben 20'000 Stutz Gewinn gemacht und der Mann hat wieder kein Tropfen Alkohol in die Hand genommen. Und es ist ein halbes Jahr länger gegangen und er hat wieder eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt bekommen als Badmeister im Hallenbad in Zuz. Nur weil jemand angegangen ist und gesagt hat, ich sehe die Not und ich packe es an. Ich kann alles wagen. Ich kann sogar wagen, einen Bad zu betreiben, wo ich keine Ahnung davon habe. Aber wenn du von Gott hörst, es ist dran, dann mach's. Ein anderes Projekt. Ich bin von dieser Fachtagung heimgefahren und ich habe Gott gefragt, was soll man machen. Und in dieser Recherche zum Thema Hoffnung ist mir immer wieder so ein Wort gekommen von der Hoffnungsfabrik. Und ich habe Gott gefragt, was meinst du damit? Und er hat gesagt, oder ich habe Eindruck gehabt zu hören, hey, es geht darum, dass wir als Christen dafür bekannt sind, Hoffnung zu produzieren. Und wir fragen uns ständig, wie kann das aussehen im 21. Jahrhundert? Was sind die Probleme in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft? Und dann Lösungen zu entwickeln. Und wir haben vor 2 Jahren angefangen, ein Modell zu entwickeln von einem Social Hub, von einem sozialen Knotenpunkt, wo Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen und miteinander Leben teilen. Christen und Nicht-Christen, Migranten, Flüchtlinge, Sekondos, Schweizer, sozial schwache, ältere Menschen. Zusammen konzentriert an einem Ort und Leben teilen. Und wir haben das visualisiert. Es ist da ein bisschen pixelig, aber es steht, glaube ich, ein bisschen sinnbildlich für das Projekt. Uns ist auch noch nicht alles klar und wir müssen manche Sachen noch schärfen. Das ist ein Projekt, das wird, ist von einem Architekt, der sehr innovativ ist, designt. Wir wollen sehr günstigen Wohnraum schaffen. Das Projekt kostet uns 12 Millionen Franken. An dieser Stiftungsratssitzung, wo wir das Konzept präsentiert haben, bin ich nachher rausgegangen und habe gesagt, es war fast ein bisschen unspektakulär. Es hat gar keine große Diskussion gegeben. Wir haben geschafft, wir haben alles gegeben, wir sind überzeugt. Und der Stiftungsrat hat gesagt, es ist gut, mache das. 12 Millionen Stutz, also zahlt auch eine Stiftung Wendepunkt nicht aus der Portokasse. Mit Gott können wir alles wagen. Wie der Nehemia. Und weißt du, was das Schönste ist bei dieser Geschichte von Nehemia? Sie endet so. Am 25. Tag vom Monat Elul, frage dann der Reto, wann das genau war, nach 52 Tagen wurde die Mauer vollendet. Der Nehemia ist dran gegangen. Ihr könnt mal lesen im Buch Nehemia. Da hat es gerappelt und tätscht und so. Und ist nicht so easy gewesen. Und der Weg, dann hat es gesagt, hey, ich will Hoffnung in die Gesellschaft hineintragen. Der ist manchmal auch mit Hindernis und Rückschritt verbunden. Aber der Nehemia, der ist ans Ziel gekommen. Und das ist das, was für mich Hoffnungsträger sein bedeutet. Mit Gott hineinzugehen, alles zu wagen, sich von Not berühren zu lassen. Mit der lebendigen Hoffnung in uns, rausgehen in die Welt und den Menschen zu begegnen. Und jetzt sagst du zu Recht, ich habe keine 12 Millionen, um einen Social Hub zu bauen. Das brauchst du auch gar nicht. Als wir ins Aargau gekommen sind, haben wir 4 Wochen nach unserem Einzug in das Reihe-Einfamilienhäuschen gekauft, ein Apero gemacht. Wir haben zur Nachbarschaft eingeladen, die direkte, sicher etwa 12, 15 Personen. Am 6. hat der Apero sollen anfangen. Es war niemand da gewesen. Am 6:30 war immer noch niemand da gewesen. Am 7. am Abend haben wir angefangen, unsere Schinkengipfeli selber zu essen. Und am 7:30 macht es dann Ding-Dong und der Rudi steht vor der Türe. Wir haben uns gefreut, dass wenigstens er kommt. Er hat gesagt, ja, es tut mir leid, und so mit dem Arbeiten. Und dann haben wir gefragt, hey Rudi, was ist da los? Wir haben ihn alle eingeladen. Und dann hat er angefangen zu erzählen, wer von den Nachbarn mit wem nicht kann. Da gibt es Nachbarn, die reden nur mit dem Anwalt miteinander. Da gibt es andere, wo er mit der Frau von ihr durchgebrennt ist. Das sind Geschichten, das kannst du und willst du dir nicht vorstellen. Und dann denkst du, okay, jetzt haben wir den Schritt gemacht ins Aargau und es ist schon so eine Herausforderung genug. Du musst ein bisschen schauen und Job und Familie und Einleben und alles. Und dann hörst du das. Und dann denkst du, was heisst das jetzt, in deiner Hoffnungsträger sein? Und wir haben jetzt nicht einen 5-Jahres-Plan gemacht, um zu sagen, jetzt stellen wir die Nachbarschaft auf den Kopf stellen. Sondern wir haben das gelebt, wo wir gewesen sind. Wir haben uns ein paar Prinzipien aufgestellt und gesagt, nein, wir reden nicht schlecht über Nachbarn und wir beziehen keine Position für den einen oder für den anderen. Nach 4 Jahren haben wir wieder so eine Eigentümerversammlung gemacht. Die hat man versucht, so möglichst, also so ab und zu, so alle 2 Jahre ist irgendwie reingelegt. Weil man hat gleich über Heizung und Spielplatz, wo wir gemeinsam haben und so muss man sich halt irgendwie verständigen. Und wir haben gemerkt, nach 4 Jahren ist das ganz anders gewesen, eine ganz andere Stimmung. Wo wir dann uns verabschiedet haben in dieser Sitzung, ist es dann darum gegangen, oh, wann sollen wir die nächste Sitzung machen? Lange in einem halben Jahr. Das heisst für mich Hoffnungsträger sein. Wir sind nicht reingegangen. Wir haben einfach das gelebt, was Jesus uns gesagt hat. Und wir haben in dem Einflussbereich, wo man keinen den Unterschied machen. Und Hoffnungsträger sein, das heisst für mich, dass du und ich Einfluss ausüben auf unser beeinflussbare Umfeld. In deiner Schule, in deiner Krabbelgruppe, wo du mit deinen Kindern hingehst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, im FC und wo auch immer. Und irgendwann sagt dann vielleicht Gott, jetzt musst du einen Social Hub bauen. Und dann erinnerst du dich an den 2. Korinther und sagst, ja, mit Gott kann ich alles wagen. Wenn du mir vor 5 Jahren gesagt hast, dass ich Projektleiter von so einem Projekt werde, habe ich gesagt, du wachst innen in das. Aber ich glaube daran, dass wir dürfen und sollen Hoffnungsträger sein. Und ich glaube daran, dass ihr miteinander, wenn ihr die Hoffnung nach St. Gallen und die ganze Region da reintragen, ins Thurgau und ins Appenzell und wo da alle her sind, dann werdet ihr euer Umfeld verändern. Und für das möchte ich beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du lebendige Hoffnung bist. Und dass wir in dir lebendige Hoffnung haben und dass du in uns lebst. danke dir, dass du die Hoffnung bist für alle Menschen, für die ganze Welt. Und dass wir deine Hoffnungsträger dürfen sein, dass wir dir dürfen nachfolgen, dass wir in deinem Windschatten dürfen die Liebe zu den Menschen tragen. Und ich danke dir, dass du jedem von uns zeigst, wo das ist und auf welche Art das ist. Und dass du uns dort dann an unserem Platz einsetzen willst, damit wir Einfluss ausüben für unser beeinflussbares Umfeld. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns alles dafür gibst, was wir dazu brauchen. Und ich möchte euch segnen im Namen vom dreieinigen Gott mit dieser Liebe, die nur er kann schenken, wo alle Grenzen sprengt und überfließt. Mit dieser Kraft, die ich jeden Morgen aufstehe und jubeln über dem, was Jesus für euch da hat. Und mit dieser Weisheit immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.